Holger, willkommen zurück.
Wolfgang, schön, dass ich da sein darf.
Das ist Runde 4.
Runde
Die
4, oh, Wahnsinn.
vierte Halbzeit, nachdem wir im ersten Jahr einen Podcast aufgenommen haben, haben wir im zweiten zwei aufgenommen. Und jetzt machen wir quasi Jahr 3 und machen nochmal zwei. Und wir unterteilen es in zwei große Themengruppen. Also zum einen das wiederkehrende Thema in den letzten beiden Jahren war definitiv das Thema Hochsensibilität bzw. HSPs.
HSP und Hochbegabung,
Was interessant war, ich habe jetzt einen Tag vor dem Podcast Instagram in den Stories gefragt, welche Fragen gibt es an Holger? Und über 80% der Fragen waren zu dem Thema HSP. Es gab jedoch eine Frage, die mich besonders gefreut hat und die auch dein Interesse hatte. Und ich dachte, das ist eine schöne Frage, um mit dem Podcast zu beginnen. Vor allem für die ersten drei Folgen noch nicht gehört haben. Und zwar die Frage eines Instagram-Followers war: Wer ist Holger?
Ja, du, da habe ich natürlich erstmal geschmunzelt, weil ich gedacht habe, entweder habt ihr eure Informationspflicht irgendwie so versäumt, so nach dem Motto, dem Vorstellen, wer ist Holger? Und das Zweite ist natürlich schon eine spannende Frage, weil ja oft gefragt wird, wer bist du, was machst du? Und letztendlich gehöre ich gehör ja auch zu der Gruppe der HSP-Hochbegabten, ne? Und mein Job ist ja letztendlich, Menschen zu begleiten. Bei den einen in der Karriere, bei den nächsten in der Persönlichkeit, beim dritten aus der Scheiße raus. Also im Endeffekt immer da, wo ich bin, geht es um Entwicklung. Und jetzt zunehmend auch als Experte zu dem Thema HSP und Hochbegabung, wo ich ja bei Sky war, und die wollen das eine oder andere auch noch machen, weil das doch ein Thema ist, was immer mehr Anklang findet, weil es ja, einfach, weil wir da in Deutschland Nachholbedarf haben, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Vor allem mit den Leistungsträgern.
Kurz und präzise, was ist ein HSP?
HSP ist High Sensitive Person, das sind Menschen, die eine überdurchschnittliche Sensibilität haben. Das kann sein über Lärm, über Geruch, über Augen, kann über ein grundsätzliches Gefühl sein, bis hin zu Aura spüren und spüren, ob einer krank, gesund ist oder sonst irgendwas. Also es sind halt außergewöhnliche Wahrnehmungen. Und bei HSPler, also die Hochsensiblen, sind alle zwangsläufig auch hochbegabt. Auch hier gerne nochmal die Definition: Hochbegabt heißt, dass ich pro Sekunde mehr Bilder, mehr Gedanken, teilweise auch mehr Gefühle habe und normalerweise in Lösungen denke. Das sind dann die, wenn man die sagt, okay, wie mache ich das schon an der fünften Schritt sind, wo es im zweiten überhaupt schon die meisten denken, okay, wo ist der zweite Schritt?
Quasi der Computer hat einfach eine höhere Prozessorleistung.
Dann gibt es aber auch die Hochbegabten, also nicht jeder Hochbegabte ist auch zwangsweise hochsensibel. Wir haben ja, mittlerweile streiten sich die Wissenschaftler zwischen 16 und 21 Intelligenzen, und es gibt Intelligenzen, wo die rein rationale Hochbegabung, das sind halt so schnell wie Maschinen. Da, die reden schneller wie Lucky Luke zieht. Die Eltern unter uns wissen vielleicht noch, wer Lucky Luke ist. Und die sind aber nicht unbedingt hochsensibel. Also von daher, jeder Hochsensible ist eigentlich ein Hochbegabter. Jeder Hochbegabte ist nicht zwangsläufig hochsensibel. Und sagen wir mal, wir streiten uns momentan. Die einen sagen, ja, 20% sind in Deutschland sind HSPler. Dann gibt es welche, das sind 30%, dann gibt es welche, aber alle sind sensibel. Es gibt ja immer in Deutschland eine Diskussion, wo man es dann tot diskutiert. Am Ende des Tages, klar, jeder Mensch ist sensibel. Es gibt aber welche, die sind es halt deutlich mehr, die dann auch wieder eigene Verhaltensweisen und Strukturen haben.
Bin immer so ein großer Freund von der 1 bis 10. Es gibt keine 7-Skala. Man gibt ja oftmals ist es so, man denkt in Schwarz-Weiß, aber eigentlich ist es viel grau. Da könnte man vielleicht sagen, jemand von auch Sensibilität, der eine 8, 9 oder 10 ist, ist hochsensibel. Und damit wären es dann auch irgendwo bei den 20, 30%.
Ja, eher 20.
20%, einer von fünf oder eine von fünf, was ja dann am Ende vom Tag bedeutet, dass jeder, der in der Therapie als Physio oder als Trainer im Breitensport und natürlich auch als Trainer im Leistungssport arbeitet, hat quasi regelmäßige Berührungspunkte mit Menschen, die eine höhere Sensibilität haben.
Klar, und vor allen Dingen oftmals sind sie es auch selber, weil wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, musst du eine höhere Sensibilität haben. Also sollte man, weil letztendlich, man sollte ja fühlen, wenn ich es als Trainer mache, nicht, wo steht der, was kann der, was braucht der, wie braucht das? Und wenn ich das nicht habe, tue ich mir natürlich schwer, erfolgreich zu sein in Therapie und Training.
Eine der Fragen, die aufkamen, war, wenn ich als Physiotherapeut oder Trainer mit einem HSP arbeite, was ist so die beste Herangehensweise?
Boah. Also erstmal ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, es nicht zu werten, sondern das sind jetzt keine, heißt besser keine Krankheit, sondern die haben andere Reaktionsmuster. Und die sind aber völlig unterschiedlich. Von daher ist es schwierig zu sagen, boah, das eine ist jetzt das Merkmal, worauf ich achten muss. Ne? Aber wenn man selber so HSP ist, man merkt schon an Sprache, an Gewohnheiten, an den Reaktionsmustern, wenn man die berührt und so, dass es HSPler sind. Kann man schon oft fühlen.
Gibt es da für dich aus deiner Erfahrung her so ein paar Hinweise, die wichtig sind, wie man mit so einem, oder ein paar Praxistipps, die wichtig, wie man so mit dem Patienten umgeht im Kontext von der Therapie, beziehungsweise natürlich auch mit dem Sportler, insbesondere so im Leistungssport und in der Entwicklung?
Also grundsätzlich ist es so, dass die HSPler deutlich schneller reagieren auf Reize, auch praktisch deutlich schneller umsetzen können. Der Nachteil ist aber, die brauchen natürlich auch deutlich mehr Recovery Time, bis sie setzt. Ne? Weil so, wo halt eine Hauptwirkung ist, gibt es natürlich auch eine Nebenwirkung. Und wenn ich halt, wo einerseits sehr schnell reagiere, sehr schnell auch Aufbau an Muskel, an Reaktionsmustern, dann brauchen sie auch mehr Recovery Time. Das wird dann halt oft unterschätzt.
Gerade als ambitionierter Trainer ist natürlich immer so, der Athlet muss mehr trainieren, der Athlet muss mehr trainieren. Man trainiert lieber ein bisschen zu viel, als dass man einen Tick zu wenig trainiert. Faul will ja auch keiner sein. Was ist da für dich so ein bisschen, wie kann ich das aus deiner Sicht steuern, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig?
Also weniger ist mehr. Letztendlich ist es so, dass HSP natürlich dann auch einen großen Nachteil haben. Es sind oft Grenzgänger. Grenzgänger, es geht dann teilweise auch ins Pathologische rein. Viele, man sagt viele, die jetzt unter Autismus ist die eine Richtung, so Borderline ist die andere Richtung. Auch depressive Zustände wird oft auch Richtung, es sind auch viele dabei, die HSPler sind. Und am Ende des Tages geht es einfach darum zu verstehen, dass da weniger mehr ist. Und letztendlich, die können sehr schnell sehr viel. Beim Golf ist zum Beispiel so, nicht? Die Golfer sind ja auch ein beklopptes Völkchen. Ne? Viel hilft viel. Also wenn ich halt 100 Mal den Driver haue, wird es besser, ist aber nicht so. Sondern im Endeffekt merkt man sehr schnell, dass es sehr schnell besser wird, bis zu einer gewissen Grenze und dann stagniert es und spätestens dann sollte ich aufhören. Eher noch
Das heißt,
davor.
wenn ich keinen messbaren Fortschritt habe,
Genau, also
dann
beim Golf ist es relativ
langsamer.
einfach. Wenn du, sagen wir mal, aus 80 Meter oder wenn du 140 Meter im Eisen 9 von 5 mal im Umkreis von einem halben Meter hin bist, dann brauchst du nochmal 20 Mal trainieren.
Wenn es sitzt, sitzt.
Genau. Weil es eh eine Gefühlssache ist. Und viele Dinge, jetzt auch im Training, was ihr macht jetzt auch, sind ja hochkoordinative Dinge, wo die Feinstkoordination eine große Rolle spielt. Und die ist natürlich die, wo als erstes, gerade bei HSPler, on fire ist. Aber natürlich dann auch als erstes ermüdet. Und das Problem ist, wenn die dann eine Challenge haben, dann gehen natürlich über sämtliche Grenzen drüber. Und wenn es ein paar Mal macht, dann wundert man sich, dass die am nächsten Tag halt immer noch halb tot sind und 2 Tage später immer noch tot sind.
Management von Ambitionen. Einer, der halt immer mehr will und dann gern mehr macht. Im Breitensport sieht man das viel, vor allem wenn man so Ausdauersportarten wie Triathlon betrachtet und natürlich im Leistungssport, in jedem Sport hast du die, die einfach mehr wollen und dann mehr machen. Also in der Praxis, wie manage ich so Ambitionen, dass der Sportler nicht zum Sklaven seiner Ambitionen wird?
Das ist eine spannende Frage, weil ich behaupte mal, dass 80% die Ausdauersportarten machen, mit der Ausdauersportart, also wie Triathlon, nicht anfangen, weil es geil ist, sondern weil es letztendlich ein Kompensationsmechanismus ist, für Stress, für nicht gelebte Gefühle, weil letztendlich die Gefühle, die ihr dort habt, den Schmerz, ist ja auch ein Gefühle. Und nicht umsonst ist das Eintrittsalter da oft so um die 40 rum, wo die sogenannte Midlife Crisis irgendwo ist. Und es sind dann oftmals sehr gestresste Menschen, die dann letztendlich eine Kompensation brauchen. Nur die wenigsten machen das von innen heraus. Ne? Das ist, wo sagen, boah, ich finde es einfach geil und gehe da drin auf. Ne? Die meisten machen es einfach als Kompensation. Und dann wird es halt eine Sucht.
Grenzerfahrung.
Dann kommen die Grenzerfahrungen dazu, ne? Weil man dann sonst keine Grenzen mehr hat oder sich keine Grenzen mehr kennt. Und es gibt dann so einen Kreislauf. Und am Ende des Tages produzieren wir wahrscheinlich dann mehr Opfer in Anführungszeichen, wo dann nach Folgeschäden sind, wie ein gesundes Alter dann.
Das heißt, wenn du so jemanden hast, wenn wir es aus der Praxis betrachten, und wir haben jetzt zum Beispiel den zwei Sportler, einmal du hast den Fußballspieler mit 17, der unbedingt Profi werden will und der ist halt noch mehr trainiert, oder wir haben den 45-Jährigen, der jetzt halt Triathlon für sich entdeckt hat und sich da fünf, sechs Tage die Woche vor und nach der Arbeit, vor und nach langen Arbeitstagen nochmal durch die Trainingseinheiten prügelt, was ja zwei Fälle sind, die anders sind, aber doch sehr ähnlich sind. Wie in der Praxis gehst du das an, um da Gas rauszunehmen und das produktiver zu machen?
Das ist schwierig mit so pauschal zu antworten. Das ist halt so mit 17, wenn man die erstmal fragt, okay, warum willst du Profi werden? Dann kommt die erste Frage meistens, weil ich es will. Und dann die nächste Frage ist, ja, und was denkst du, was brauchst du, um Profi zu werden? Ja, viel Training, viel Fleiß, viel Ausdauer, viel. Also da kommt immer das Wort viel und mehr. Und die Frage ist, ja, du, es machen aber 2 Millionen in Deutschland wollen Fußballprofi werden. Jetzt bist du 17. Über die nächste Frage, wie viel von A-Jugend-Bundesliga schaffen den Sprung in einen Bundesliga-Kader? Dann sagen die ja, nicht so viel. Dann sage ich ja, 0,6% so im Schnitt.
Okay, wow.
Das ist also, und wir reden dann von A-Jugend-Bundesliga, die schon zum Teil sehr viel Geld dafür kriegen, dass sie kicken.
Ja.
Und dann letztendlich dann irgendwann zweite, dritte, vierte Liga irgendwo dazwischen geparkt werden oder halt gar mal. Und das ist halt die Fakt, weil wenn du 18, 19 bist und hast ein überragendes Talent, siehe Wirtz, spielst du sowieso schon Bundesliga. Das heißt, die da schon noch A-Jugend-Bundesliga spielen, 18, 19, das sind die, die nicht gut genug sind. Oder noch nicht gut genug sind.
0,6%, das heißt einer von 150, das heißt aus sechs, sieben Mannschaften wird ein einziger Profi.
Also Profi-Bundesliga, wir reden
Bundesliga.
Bundesliga.
Okay. Das heißt,
Bundesliga-Stammspieler.
okay. Das ist ein paar weitere, zweite, dritte Liga, ein paar
Genau.
weitere gehen ins Ausland. Aber trotzdem verrückt dafür, ne? Einer aus 150.
Ja, das ist aber, es ist einfach so. Und da gibt es ja jetzt viele, die sagen, ja, die Gleichmacherei in den NLZs, ne, wo ja
Ja.
wirklich viel für die Kinder und für die Jugend hier gemacht wird, aber wenig, um, sagen wir, die sogenannten Typen zu erziehen oder überhaupt mehr Typen zuzulassen. Und bei den Typen sind wir ja oft wieder bei den überaus Talentierten, bei den Leuten, die Unterschiedsspieler darstellen, die dann letztendlich dann irgendwo auch, das wird dann halt wegrationalisiert oder weggedrückt oder wegtrainiert. Weil eben auch viele Trainer oder auch in den NLZs zu wenig Ahnung haben, wie ticken eigentlich die Herausragenden.
Warum haben Sie die Ahnung nicht?
Weil es keinen gibt, der es beibringt.
Das ist ja
Weil
klar.
die meisten kommen ja selber aus dem Fußball oder aus Höheren. Die hatten auch wieder Trainer, wo dann mehr viel hilft, viel hart hat. Und am Ende des Tages, weil an sich selber nicht begriffen haben, dass sie selber HSPler sind, beziehungsweise mit den Leuten, die halt talentierter sind oder sagen wir fähiger sind oder komplexer sind, ich nenne es immer Freaks, einfach nicht umgehen können, weil die einfach völlig andere Reaktionsmuster haben. Und da ist aus meiner Sicht viel Aufklärungsarbeit zu leisten, jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein, auch in Führungsetagen, in Unternehmen. Wir sind ja oft in Führungsetagen Unternehmen drin, wo das Thema Sensibilität ja quasi ein Schimpfwort ist. Ein nicht geduldetes Schimpfwort ist. Leider.
Ja.
Noch.
Wie viel Prozent der Chefs bzw. wie viel Prozent der Bundesliga-Trainer sind selber HSPs?
Also wenn du ein guter, sehr guter Unternehmer sein willst, ne, dann musst du ja quasi also maximal viele Informationen gleichzeitig aufnehmen, verarbeiten können, also bist du quasi hochbegabt. Und bei viele, die guten Trainer, wenn man jetzt mal einen Jürgen Klopp nimmt, ohne den jetzt vielleicht zu nahe zu kennen, oder an Thomas Tuchel, weil Tuchel würde jede Wette eingehen, dass HSPler ist. Und bei Klopp letztendlich auch. Weil die ja unheimlich viel über die Emotionen kommen. Und im Bereich natürlich selber viel, viel richtig gemacht haben. Und wie man bei Bayern sieht, der Thomas Tuchel vielleicht ein oder andere noch, wenn er das verstehen würde, wie ticken HSPler und Hochbegabte, vielleicht noch effizienter darstellen könnte.
Das war auch eine der Fragen, die kamen. Thema FC Bayern und Verletzungen, falsches Training oder Psyche? Fragezeichen.
Also über die Trainingsarbeit würde ich jetzt nichts sagen wollen, weil da bin ich nicht dabei, kann ich beurteilen. Und am Ende des Tages sind da ja auch echt Top-Spezialisten da, ne, die letztendlich drin mit von so einem Thema Trainingssteuerung und so auch vielfältigste Erfahrung haben. Was interessant sind ja sehr viele Muskel- und Sehnenverletzungen. In der Psycho-Mental-Korrelation hat es immer was mit Ansprüche beziehungsweise Ansprüchen nicht gerecht werden zu können zu tun. Einerseits die eigenen und andererseits natürlich, wenn von außen der Druck zu groß wird, also ein Anspruch da ist, den man nicht erfüllen kann. Das ist so die Psyche-Mental-Korrelation zu Sehnen und Muskulatur. Wenn man jetzt von außen sieht, wie es da zugeht, ist es nicht weiter verwunderlich, dass gerade in dem Bereich auch gerade mehr Verletzungen einfach da sind. weil der FC Bayern in Weltklasse-Mannschaften ist halt so gut wie jeder HSPler mehr oder weniger, weil sonst könntest du in dem Tempo nicht den Ball so beherrschen und auch nicht das Gefühl haben, wann mache ich was. Und wenn da halt relativ, sagen wir mal, wenn es dann Schwierigkeiten der Führung gibt, dann hat natürlich das solche Auswirkungen. Wir haben es ja auch bei der Nationalmannschaft, wo der Julian Nagelsmann ja den Havertz als links hinten und die Botschaft ist ja letztendlich, wir haben keine Linksverteidiger. Das heißt, jeder Linksverteidiger, den es eigentlich jetzt gibt in Deutschland, der deutsch ist, ist eigentlich damit zur Null erklärt worden.
Schlechter als der Stürmer.
Genau, und so ist ja bei Bayern auch mit der Holding Six und wo da immer die Diskussion war oder zu wenig Innenverteidiger, ne? Komischerweise sind halt die meisten in den Innenverteidiger viel verletzt und die Sechser immer häufig verletzt, ne? Weil man, wenn man dann den Joshua Kimmich und den Goretzka immer sagt, ja, eigentlich brauchen wir einen besseren oder eine Holding Six, das ist ja die Botschaft in denen, Herr Junge, du bist einfach nicht gut genug. Und das ist natürlich mit den Jungs was ausmacht, ist auch völlig klar. Und klar gibt es dann wieder viele, die sagen, ja, die verdienen genug Kohle und so weiter. Aber die kriegen auch viel Schmerzensgeld, muss man einfach auch sehen.
Ich habe vor ein paar Tagen so einen kleinen Bericht über das Thema Saudi gehört, angeschaut. Und jeder, der sich ein bisschen mit Sport auseinandersetzt, hat mitbekommen, dass die Saudis Gehälter bezahlen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar sind, um quasi so Stars in die Saudi-Liga zu ziehen, die dann quasi Saudi-Liga aufwerten. Und jetzt gibt es wohl schon so diese erste Flucht aus Saudi weg, wo quasi Spieler nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sagen, okay, ich will raus aus dem Vertrag, ich will wieder weg. Zum einen so das Thema, um uns wird sich nicht gekümmert, so ein bisschen dieses, ihr kriegt einen Haufen Geld, also spielt und Ruhe geben. Und zum anderen sicherlich auch so das gesamte Umfeld inklusive, ein Punkt, der gebracht wurde in der Doku, war eben, dass die halt oft in der Provinz dann Spiele haben vor 300 Leuten. Und wenn du halt gewohnt bist, vor 60.000, 70.000 zu spielen, ist es natürlich ein komplett anderes Szenario. Aber der Punkt ist ja ähnlich, so dieses geringen Haufen Geld, aber das reicht einfach nicht, um jemanden da zu halten. Das sind noch deutlich mehr Faktoren, die eine Rolle spielen, als nur die Bezahlung.
Das sind unterschiedliche Punkte. Zum einen ist natürlich das Thema, wenn du halt was anfängst, haben die Chinesen ja damals auch gemacht, die ja dann auch immens viel Geld investiert haben in ausländische Spieler, die dort die meisten auch nicht glücklich geworden sind. Ist einfach mal das kulturelle Thema. Das heißt, ich werde in ein völlig neues kulturelles Thema reingepflanzt und die Saudis, die haben ja vor, letztendlich eine der stärksten Ligen der Welt zu werden. Das werden die wahrscheinlich auch schaffen mit Geld. Außer keiner will mehr hin. Aber wenn keiner mehr hin will, holst du halt dann die zweite Klasse, also die, nicht die Top-Leute dann, sondern dann die anderen, die dann, weil ich weiß von Spielern in der zweiten Liga Saudi spielen und halt 1 Million netto plus alles drumherum frei haben, ne? Und das kriegst du natürlich hier nicht. Also von daher auch, wenn du älter wirst, ist es dann schon ein hochattraktiver Markt. Und wenn du die Szenarien weiterspielst und praktisch die kulturellen Themen dann auch weiterentwickelst, dann ist es sicherlich ein ernstzunehmendes Thema, was die Chinesen jetzt nicht geschafft haben, weil die ja letztendlich so sind, wie sie sind. Aber die Saudis wollen ja letztendlich also das, was ich weiß, in vielerlei Hinsicht eine Weltmacht im Sport werden. Die Mittel haben sie noch.
Mehr zu bezahlen geht schnell, aber ein kulturelles Umfeld zu schaffen, das interessant wird, das dauert mit Sicherheit
Das dauert länger.
lange.
Aber die wollen's.
Hast du die Beckham-Doku gesehen?
Nee.
Naja, fand ich hochinteressant, was er gemacht
Ausschnitte.
hat mit oder Ausschnitt, also das ist Komplettkonstrukt Beckham, finde ich sehr interessant und einer der Punkte, die er eben, das Miami zu wählen als Sitz für sein Fußballteam, war mit Sicherheit, was das Drumherum angeht, wenn du das Ziel hast, so die europäischen Top-Profis am Ende ihrer Karriere rüberzuziehen, da bietet natürlich Miami vom Umfeld her Nähe zu Europa, Nähe zur Karibik, Nähe zu New York. Also es gibt wenige Städte auf der Welt, die wahrscheinlich, was alles andere außerhalb des Fußballs angeht, so viele Möglichkeiten haben auf dem Niveau.
Definitiv. Aber was viel interessanter war, dass den Abschnitt habe ich vor allen Dingen gesehen, ist diese Mobbing-Geschichte von ihm. Also aus meiner Sicht ist Beckham auch der klassische HSPler, ne, wo er auch beschrieben wird, wo er den Elfmeter bei der WM, glaube ich, im Halbfinale war das,
Sowas war
knapp
es, ja.
Halbfinale verschossen hat. Nee, verschuldet hat. Nee, Quatsch, war die rote Karte, sorry.
Ja,
War die rote Karte
nachgetreten hat.
nachgetreten hat, dann, wo er praktisch dann Todes Todesdrohungen, also für sich, für Familie und auspfiffen, also von den eigenen Fans ausgepfiffen und so. Und wo er ja letztendlich auch einräumt, was es auch mit ihm und auch der Familie gemacht hat. Ne? Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Und da hilft dir die ganze Kohle nichts, wenn du dann nur und damals nur solche Geschichten auf in Social Media Kanälen hast. Und damals war Social Media noch gar nicht so vertreten, wie es jetzt ist. Ne? Also wenn du jetzt praktisch heute vergleichst und mit diesen ganzen Shitstorms und so, das ist natürlich schon eine krasse Energie, die da auf dich einfließt. Und das sieht man ja auch in den Stadien, was da teilweise gerade los ist. Ne? Was das. Und ich habe ja einige Spieler, mit denen ich arbeite, die selber sagen, das ist schon grenzwertig. Was da auch in Hass teilweise rüberkommt. Und nach außen sieht man den natürlich nichts an, ne? Aber ich. Man hört es ja immer, man kriegt es immer nach der Karriere mit, wie viel Durchfallängste und ja, und man denkt ja immer, die haben keine Ängste und so. Nee, also ich kenne keinen Fußballer, der keine Ängste hat. Aber das wird keiner zugeben, ist einfach so.
Belastbarkeit.
Ja.
Das war auch so ein Punkt, der da schön drauf, wie verbessere ich meine Belastbarkeit? Also wie gehe ich besser mit solchen Stressoren um?
Also meinst du jetzt grundsätzlich HSP hochbegabt?
Ich würde, ja, grundsätzlich und dann eben spezifisch auf HSPs.
Grundsätzlich natürlich immer wichtig, für eine Balance zu sorgen. Und Balance ist jetzt nicht Marathonlaufen und ist auch nicht jetzt Extremsport. Bei HSPler teilweise kommen wir gleich noch drauf, sondern da geht es einfach darum, eine entsprechende Balance hinzukriegen und Dinge zu machen außerhalb der Belastung, die mir Spaß machen und die letztendlich alle meine relevanten Systeme im Körper auch fördern, wie jetzt die linke Hirnhälfte, dass sie ab und zu noch was Futter kriegt und nicht nur sich mit einem Scheiß beschäftigt, was fehlt, dass die emotionale, also die rechte Hirnhälfte, Kreativität, emotional Futter kriegt und dass der Körper letztendlich auch Regeneration kriegt und, sagen wir, auch Aufbau bekommt, um da das sogenannte Körper, Geist und Seele halt irgendwo im Einklang ist. Das ist ein mächtiger Begriff, der natürlich auch vielschichtigst gelutscht und nur, wie sagt man, ausgebreitet und ausgetreten wird, aber der doch schon irgendwo auch seine Richtigkeit hat.
Ein Punkt, den ich da oft mache, ist gerade Belastbarkeit steigern mit Training hin oder her, so also diese Basis. Schlaf, also jeder kennt das Szenario, wo zu wenig geschlafen hat oder nicht gut geschlafen hat und die Belastbarkeit am nächsten Tag leidet. Und jeder kennt das Szenario, wo er nicht das Richtige oder nichts gegessen hat und ebenfalls die Belastbarkeit deutlich leidet. Also eine gute Nacht Schlaf und regelmäßige Mahlzeiten, die einem Energie geben bzw. entspannen, sind auch ein wichtiger Faktor, um diese Balance zu schaffen zwischen Körper und Geist und so einfacher.
Und da kommt natürlich noch ein wesentlicher Faktor dazu, den wir noch gar nicht besprochen haben. Unser Freund, das Handy. Ja, vor allen Dingen, man sollte ja eigentlich nach 18 Uhr nicht mehr großartig Spiele spielen.
Ja.
Und ist ja oft so, dass natürlich im Tag stundenlang am Handy rumgedattelt wird, gespielt wird. Und letztendlich, wenn ich jetzt FIFA spiele oder diese Ballerspiele, da jage ich ja mein Nervensystem natürlich elementar nach oben. Und wenn ich es abends mache und dann ins Bett gehe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich, wenn ich es längerfristig mache, natürlich dann auch immer schlechter schlaf. Also auch das ist eigentlich eher schon fast der größte Feind in Anführungszeichen. Also hat das Handy das notwendige Übel, wir brauchen es, aber ist auch da eine Balance hinzukriegen, wann lege ich es weg, wann mache ich Flugmodus und vor allem zum Thema Spielen. Auch wenn ich mir da jetzt wahrscheinlich große, viele Feinde mache, die dann sagen, ja, ich will aber spielen aber das zeigt sich halt auch, ich habe ja viele Sportler, die dann oft schlecht schlafen, wenn man danach fragt, erstes, ja, die spielen halt stundenlang.
Gerade bei jungen Sportlern, insbesondere Fußballer, bedeutet es ja recht viel. Da haben wir aber durchschnittliche Bildschirmzeit von irgendwo 8 Stunden.
Ja.
Wie gehst du das in der Praxis an, um denen zu 4 sind besser als 8, 2 sind besser als 4? Wo ist der Sweet Spot?
Also ich habe Gott sei Dank nur mit Spielern zu tun, die auch ein entsprechendes geistiges Niveau mitbringen, ne, und letztendlich auch verstehen, dass es gar keinen Sinn macht. Und dann natürlich im Endeffekt ist ja meine Arbeit wie deine auch, es geht immer um Erfolg. Ne? Und wenn die dann halt besser schlafen, besser performen, dann ist der Weg halt dann auch klar, dass der nicht verkehrt sein kann. Und es ist ja nur ein Teil des Ganzen von dem Gesamtpaket, wenn ich mit den Sportlern arbeite und mit Menschen grundsätzlich arbeite, eben auch zu gucken, wie ist das Verhältnis, wie oft sind die am Handy, wie oft spielen die vor allen Dingen und was spielen sie auch. Meine, es gibt ja auch Spiele jetzt mittlerweile so Lumosity, heißt es glaube ich so ähnlich, wo letztendlich wissenschaftliche Hirnareale so mehr also angestoßen werden, zu arbeiten, zu verknüpfen. Das gibt es ja auch schon, aber auch das auch immer in Maßen. Ne?
Was ist das für ein Spiel?
Ach, du kriegst halt verschiedene Aufgaben. Das geht dann über Aktionsschnelligkeit, über logisches Denken, über mathematische Themen. Das heißt, da werden viele von den 16 bis 21 Intelligenzen eingebaut und in Spiele und Aufgaben umgemünzt. Und damit kann ich natürlich meine linke Hirnhälfte auch ein bisschen arbeiten und ich sage natürlich das System nicht so hoch, als wenn ich jetzt online FIFA spiele. Was sicherlich auch Spaß macht, aber natürlich in dir selber, dass wenn ihr eh schon Stress habt, dann den nächsten Stress produziert.
Ja, wir haben auch vorher in der Tiefgarage Tetris gespielt.
Ja, Park Tetris. Also, das war natürlich für mich wieder Stress so hoch 20. Für mich als HSPler.
Haben einen guten Start heute gefunden.
Ja, absolut.
Gucken wir mal, was sonst noch für Fragen aufkommen. Eine weitere, die auch gut war, ist das Thema Selbstzweifel trotz guter Ergebnisse im Beruf, dadurch Stillstand, wie Blockaden lösen.
Boah, das sind natürlich mehrere Fragen auf einmal gesetzt, ne? Aber das zentrale Thema ist erstmal zu verstehen, dass sie intelligente Menschen sind, sie automatisch mehr zweifeln. Das ist auch relativ einfach, weil wenn ich ein Thema habe, habe ich nicht nur eine Lösung, sondern 20. Und wenn ich das natürlich ständig habe, ist es natürlich schwierig, dann auch mich zu entscheiden. Kommt dann HSP dazu, habe ich natürlich keine Sicherheit in dem, wenn ich was entscheide. Also habe ich natürlich noch mehr Zweifel und entscheide mich noch schwerer. Das ist ja eins der großen Themen von HSPler und Hochbegabten, ist ja die mangelnde Entscheidungsfreudigkeit. Weil es eben keine Sicherheit gibt, weil es einfach zu viele Optionen gibt. Und der erste Schritt, da rauszukommen, ist es erstens mal nicht zu bewerten, also ist keine Blockade, sondern ist normal. Und dass es einfach auch da sein darf. Und da gibt es ja gibt's halt ganz vereinfacht 4 Schritte. Schritt 1 ist, es zu benennen. Ja, ich habe Zweifel. Der Schritt 2 ist, ich darf Zweifel haben. Das dritte ist die Bestätigung. Ja, ich darf tatsächlich Zweifel haben. Also ich, Komma, Name, Komma, hab Zweifel und dann einfach den Fokus auf was anderes legen, wo ich dann im Untergrund diese Emotionalität noch spüre. Aber wenn ich dann natürlich was Produktives dann rein rational mach, wird es ausfließen, also ausschleichendes Thema. Aber es gibt keinen Schalter, Gott sei Dank.
Das heißt, Zweifel auszuschalten wäre dein erst oder Zweifel zu benennen und sie zu
Ja,
akzeptieren.
also erstmal sagen, was ist, dass ich überhaupt Zweifel habe und dann die Bewertung weglasse. Weil wenn was so ist, wie es ist, dann ist halt so, wie es ist. Dann ist es halt auch so.
Ja. Wäre dein erster Schritt, um Entscheidungsfreude zu steigern oder Entscheidungsbereitschaft zu steigern?
Der nächste Schritt wäre natürlich, das zu trainieren. Und zwar fange ich an, wie im Sport, das kennst du, vom Kleinen zum Großen, vom Einfachen zum Schweren. Und entscheidend fängt dann zum Beispiel an, mit dem Essen spontan, ich gehe zu dem Italiener, ohne dass ich vorher überlegt, dass es auch noch einen Spanier, einen Deutscher, einen Grieche, einen Araber und sonst was alles gibt. Ne? Einfach da. Ne? Und vor allen Dingen auch gewohnte Muster, die wir natürlich alle jeden Tag haben, immer im Kleinen mal zu verändern. Fängt an beim, ich stelle mal die Zahnpasta woanders hin. Ich setze dich mal auf den Platz, wo normalerweise meine Frau.
Da werde ich wahnsinnig.
Ja, genau, einfach so
Es
Kleinigkeiten.
muss seine Ordnung haben.
Ja.
Wenn das nicht da liegt, obwohl es eigentlich immer da liegt.
Genau, aber genau damit fängt es an. Da künstlich, also wirklich so ein Training letztendlich. Und letztendlich ist ja auch, komm ja auch, fängst ja auch nicht an, kommt so ein Untrainierter zu dir und sagt, okay, komm, wir machen mal 100 Kilo. Kreuzheben, also was, das war schwierig, ne?
Na klar.
Und es ist einfach ein Training. Und viele sagen, ja, ich muss an mir arbeiten, mir gefällt der Begriff nicht, weil es so mühsam ist, sondern ich rede immer von Trainieren. Weil jeder hat schon mal Sport gemacht und jeder weiß, wenn ich was trainiere, dann gibt es Höhen, dann gibt es Tiefen. Das ist völlig normal. Und wenn ich es halt regelmäßiger trainiere, wird es halt auch deutlich besser, als wenn ich es gar nicht trainiere. Und viele haben das verstanden, reden auch nicht mehr, ja, ich muss an mir arbeiten, sondern ja, ich darf einfach ein paar Dinge trainieren. Oder ein paar Verhaltensmuster trainieren. Ich finde es viel angenehmer wie arbeiten.
Naja, Arbeit hat immer so ein bisschen was
Mühsames.
Negatives, ja, so in diesem, es muss,
Genau.
macht keinen Spaß. Wer assoziiert Arbeit mit Spaß?
Die, die das
Wenige,
machen,
ja,
so wie wir,
klar.
also für mich ist meine Arbeit mein Hobby, meine Berufung, also für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es Spaß.
Statistische Ausnahme.
Ja, da kommen wir noch dazu. Die Frage ist ja immer, warum mache ich jetzt was? Die wenigsten stellen sich die Sinnfrage, warum mache ich jetzt das? Und für viele bedeutet halt Arbeit, Geld verdienen. Ist auch okay. Aber Geld ist jetzt zum Beispiel im Weltklassebereich keine Motivation. Also ich kenne nicht alle Weltklasse-Sportler, ich kenne mittlerweile einige, aber da war keiner dabei, der gesagt hat, warum ich will Millionär werden. Also das ist, kommt da eher nicht vor. Das sind andere Ziele und Sinn, warum wir das machen. Und das ist ja oft auch, kommen wir ja beim zweiten Teil nochmal beim Thema Erfolg dazu. Die meisten wissen gar nicht, warum sie was machen. Oder können es nicht benennen.
Ja, es ist auch eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann.
Weil man sie nicht stellt, beziehungsweise keinen Gegenüber hat, der sie einem stellt. Ohne dass es bewertet wird.
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, zu dem Thema Leistungssport und Geld. Geld ist nicht wichtig. Kennst du dieses Interview von Zlatan Ibrahimovic zu dem Thema?
Er hat so viele.
Da wird er gefragt, warum er nicht zu Saudi gegangen ist. Die hätten doch irgendwo 100 Millionen geboten. Und dann sagt er, Geld ist nicht wichtig. Viel Geld ist wichtig. Und 100 Millionen ist nicht genug.
Der kann sich das erlauben. Du kennst aber wahrscheinlich wahrscheinlich zig Millionen Fußballer, die für 100 mehr von hier nach dahin laufen würden, ne?
Ich denke auch, er wird in Los Angeles weniger gekriegt haben, aber das Drumherum in Los Angeles war vielleicht oder war wahrscheinlich für ihn deutlich attraktiver.
Ja, definitiv, weil da müssen wir uns keine Sorgen machen, ob der so noch dreimal am Tag warm essen kann. Und dann ist irgendwann auch egal, weißt, das ist ja beim Fußball oder beim Sport auch, ob du dann irgendwann 20 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen auf der Seite hast, ist völlig irrelevant.
Ich mache keinen Unterschied mehr in deinem
Nö,
Alltag.
das letzte Hemd ist immer nackig. Und das darf man halt auch nicht ab und zu nicht
Ja.
vergessen, halt. Und ich habe, und der Reichste auf dem Friedhof zu sein, ist wirklich sollte auch kein Ziel sein.
Ja. Was ist deiner Erfahrung nach die primäre Motivation der meisten Leistungssportler, die sehr erfolgreich sind?
Weiterentwicklung. Weiterentwicklung und Trophäen. Titel.
Die Progression.
Ja, ein Titel ist gut, mehrere Titel ist noch besser. Und natürlich dann einhergehend immer den Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Also vor allem bei Individualsportarten ganz groß.
Aus deiner Erfahrung, was ist der primäre Faktor oder statistisch häufigste Faktor, der Weiterentwicklung stört?
Umgang mit sich selbst und vor allen Dingen mit den sogenannten Soft Skills, also mit Ängsten, Zweifeln, Misstrauen. Das sind eigentlich die drei Killer von den meisten, also wenn es um mich selber geht, die meisten Killer von irgendwelchen Karrieren. Weil einem ja immer suggeriert wird, du musst cool sein, du darfst keine Schwächen zeigen, du darfst nicht sensibel sein, du darfst nicht weinen und so. Das wird ja immer im Vorgegaukelt, dass Profisport so funktioniert und Weltklasse-Sport so, das ist ja aber nicht so. Und letztendlich, vor allen Dingen wir Deutschen, wir haben ein Riesenproblem damit zu sagen, ja, wir haben Schwächen, wir haben Ängste. Also viele finden cool, wenn ich so offen über meine Parkplatzthematik als HSPler sehe, ne? Und bewundern es das. Und wenn dann sagst selber, HSPler, ja, wo hast du deine Themen? Oh, ich weiß nicht, ich habe keine. Also dieses, und weil es einfach es wird so erwartet, dass jeder dort einen starken und einen harten macht und so, ne? Und da haben wir in Deutschland so mächtig Nachholbedarf, ne? Also mit dem Umgang mit uns selber. Vor allen Dingen die in Trainer und in Führungspositionen im Unternehmen.
Du jetzt, du bist Berater, viele der Zuhörer sind Physiotherapeuten und Trainer, wenn du jetzt gegenüber jemanden sitzen hast und sowas vermutest, was wären da so die ersten Schritte, die Themen so ein bisschen in Fokus zu nehmen?
Was vermutest?
Also gerade, dass jemand die Weiterentwicklung limitiert wird durch das Thema Ängste, Emotionen.
Fragen stellen zu dem Thema. Kennst du das? Dann manchmal erzähle ich auch was von mir. Und dann sagen die meisten schon, ah ja, kenne ich, habe ich auch. Weil letztendlich ist ja immer schon cool, wenn der gegenüber, zu dem ich gehe, schon mal auch da selber darüber redet. Ist völlig unterschiedlich, ne? Aber am Ende des Tages, die meisten Themen aus meiner Erfahrung ist, die zu mir kommen, haben erstmal ein Riesenproblem, mit den eigenen Schwächen und Ängsten umzugehen. Ich habe das ja immer jetzt mittlerweile in vier einfache Fragen an sich selber so ein bisschen runterreduziert. Die erste Frage ist erstmal die wichtigste: Wer bin ich? Da wissen schon die wenigsten eine vernünftige Antwort. Die nächste Frage, die sich daraus ergibt, ist: Wie ticke ich? Also wenn ich bin. Und dann die nächste Frage ist, was brauche ich? Und die vierte ist dann logischerweise, was brauche ich nicht? Und sich immer wieder mit diesen Fragen zu beschäftigen, vor allem mit der erste, wer bin ich? Und wer bin ich heißt ja auch, wie ticke ich dann? Also, wie sind meine Reaktionsmuster? Ist die Konsequenzen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin hochbegabt, HSPler, wie ticke ich das an? Dann zu verstehen, okay, was passiert da? Und dann wird es auch einfacher. Am Ende des Tages, die größten Problemfelder sind letztendlich das Thema Umgang mit Ängsten und Schwächen. Und Problem. Das sind die Überbegriffe. Und ich erlebe es immer wieder, dass gerade vor allen Dingen die richtig Fähigen die größten Ängste haben. Aber nie drüber reden.
In der Praxis, der Vorteil ist bei dir, der auf dich zukommt, der will ja schon irgendwo. Das ist auch ähnlich wie bei mir, der zu mir kommt und Training, Ernährung optimieren will, der will ja schon irgendwie. Der zu mir kommt, will Training, Ernährung optimieren, aber hat da möglicherweise, oder der zum Trainer kommt, hat da möglicherweise eben diese mentalen oder diese psychologischen Faktoren oder psychologisch-emotionalen Faktoren nicht ganz auf dem Schirm, und das gleiche natürlich auch beim Physiotherapeut. Der dann zum Physiotherapeut geht, geht da im Regelfall hin, weil irgendwas klemmt, aber nicht mit der Intention, an diesen psychologisch-emotionalen Faktoren zu arbeiten. Was wäre da aus deiner Sicht der Tipp für Trainer, Therapeut, möglicherweise zumindest das Feld zu öffnen und dann Anstoß zu geben und dann natürlich auch immer im gegebenen Fall rauszuempfehlen?
Also es kommen ja viele Physiotherapeuten und Trainer zu mir. Die meisten mehr oder weniger gravierende HSPler und hochbegabt. Und die machen natürlich, die brauchen ja Sicherheit, also machen sie Ausbildungen. Und es gibt ja welche, die haben 85 Ausbildungen und denken immer, dass sie zu wenig haben, weil sie immer das Gefühl haben, Sicherheit. Und das zweite Thema ist, sie versuchen also das, was sie lernen, also sei es bei dir oder beim Thomas zum Beispiel, das eins zu eins umzusetzen. Und das ist das, was ich ihnen versuche, wegzunehmen, diesen Druck, ich muss jetzt wie Wolfgang oder ich muss jetzt wie Thomas zu therapieren. Das sind so Leitlinien, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass sie lernen, ihrem eigenen Gefühl zu folgen. Weil macht ja keinen Sinn, Wolfgang 2 oder Thomas 2 zum Beispiel zu werden, sondern es ist ja wichtig, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bin. Und ich darf da ja ein paar begleiten, so diesen Prozess zur eigenen Praxis und wie arbeite ich und so. Und die mittlerweile sagen, hey, mittlerweile folge ich einfach meinem Gefühl. Und dann fühle ich ja und sehe, ich habe den Erfolg. Und dann muss ich eben auch gar nicht fragen, okay, warum mache ich das? Sondern ich folge einfach meinem Gefühl. Und ein Basiswissen, das ist ja wie beim Autofahren. Wenn du theoretisches Wissen hast, dann heißt das ja nicht, dass du genauso, oder im Fahrlehrer, dass du genauso fahren musst. Sondern am Ende des Tages ist es wichtig, deinen eigenen Weg zu finden, deine eigene Intuition zu folgen. Und gerade wenn du mit Menschen arbeitest und als Physiotherapeut, ne, also da merke ich, also ich bin ja oft bei Physiotherapeuten, die Mechaniker sind halt, und die merkt man dann halt, ne, die halt mechanisch arbeiten, das will ich jetzt gar nicht werten, und dann merkst du halt die intuitiv arbeiten. Und die arbeiten ganz anders und machen dann auch ganz andere Dinge.
Das Thema Intuition ist was, das bei mir in den letzten paar Wochen wieder hochkam. Denn ich habe einen Sohn, der ist 3,5, und es ist verrückt, wie intuitiv Kinder sind. Und wir als Eltern versuchen das nicht zu machen, aber wenn du dann so schaust, klar, es ist im Endeffekt so, oftmals die intuitive Entscheidung des Kindes wird basierend auf den Regeln, die die Eltern haben. So, also der kleine Mann will morgens um 5 Nudeln zum Frühstück. Dann wäre es eine Grundregel. Also, ich denke, viele Eltern würden sagen, so Nudeln zum Frühstück läuft nicht. Nudeln ist Mittagessen oder Abendessen, sondern hier Nudeln gibt es dann, was auch immer zum Frühstück gibt. Ne, zum Frühstück gibt es, whatever, Haferflockenbrot oder und so weiter. Aber wenn das Kind intuitiv entscheidet, so, das ist das, was ich jetzt essen will, ist es, wenn du natürlich auch die entsprechende Auswahl gibst. Also wenn, ich glaube, die meisten Kinder, wenn du denen dreimal am Tag Schokolade gibst, werden sie es zumindest einmal wählen. Aber auch da hat das Kind diese intuitive Entscheidung, das will ich jetzt essen. Und dann quasi so die rationale Entscheidung der Eltern, sondern nee, das gibt es jetzt nicht, und ne, und du musst das jetzt essen und ja, den Teller leer machen oder und so weiter. Während da so die Intuition des Kindes, oder inwieweit, das ist der eigentliche Punkt, den ich machen wollte, inwieweit wird die Intuition, die wir haben, oder die wir als Kinder deutlich ausgeprägter haben, unterdrückt durch Elternumfeld, gesellschaftliche Regeln.
Leider viel zu viel. Wenn deinen Sohn habe ich ja kennenlernen dürfen, ein klassischer HSPler, ne? Ein Hochbegabter, da wird er noch viel Spaß dran haben, ne? Weil der natürlich ganz andere Dinge, ganz andere Reaktionsmuster hat und ganz andere Dinge einfordert. Ne? Ich habe ja auch so einen gehabt, ne? Und wenn der morgens um 5, also wach ist und dann ans Frühstück Nudeln isst, dann gib ihm Nudeln. Weil gibst du ihm was anderes, machst es mit Widerwillen. Ab einem gewissen Alter macht das gar nicht. Also meinen hat es dann immer so in den Backen reingestopft und 3 Stunden später hat man gesagt, ey, wieso ist eigentlich dein Backen so dick, ne? Weil er immer noch den einen Bissen, den er natürlich probieren musste, weil man sagt, hey, also probier es wenigstens mal, ne? Und der hat sich halt die ersten Jahre nur von Butterbrot, Pizza ohne alles und Schnitzel ohne alles. Und Nudeln ohne alles. Alles andere verweigert. Also das kannst du natürlich reinprügeln, kannst aber sagen, okay, ist halt so. Und drauf gehen oder hoffen oder auch, dass irgendwann das eigene Verständnis kommt, ab einem gewissen Alter. Und zu wissen, okay, es macht vielleicht doch Sinn, mal auch mal Gemüse zu essen oder irgendwas in der Richtung, ne? Aber wenn das Kind, also die eh schon anders tickt, dann hörst du ja, was sie eigentlich essen müssten. Und dann versucht man es dem Kind halt aufzuobstruieren. Oder was man selber erlebt hat, ne? Meine Mutter war immer im Stock, neben, wenn ich ihn leer gegessen habe, im Stock eine drüber gekriegt, ne? Also dann war klar, dass sie leer ist, ne? Irgendwann. Aber das natürlich kommt aus einer ganz anderen Zeit und die hat es ja auch nicht gemacht, weil sie böse ist oder mich prügeln wollte, sondern weil sie selber aus einer Situation kam, Kriegskind, nichts zu essen, ne? Also, und dann musst du das jetzt essen, ne? Also das ist alternativlos.
Als Erwachsener, wie kommt diese Intuition oder wie kann man diese Intuition wieder schüren, dass sie mehr in Vordergrund, gerade beim Essen, das ist so ein klassisches Thema, so die meisten haben, der zu mir kommt, Ernährung ist grundsätzlich ein Thema und die meisten haben so gewisse Glaubenssätze, Leitsätze, an denen sie sich orientieren, die oftmals kindlich oder frühkindlich geprägt sind und die super schwierig ist aufzubrechen. Also ist auch einer der Gründe, warum wir im Online-Coaching nur Training fokussieren, aber das Thema Ernährung weitestgehend außen vor lassen, weil das Thema Ernährung eben deutlich mehr die persönliche Kommunikation benötigt, um da in erster Linie so Glaubenssätze aufzubrechen.
Ich meine, das Ernährungsthema ist ja ein unfassbar breites Feld. Ich habe da irgendwann mal eine Studie gelesen, die mir für mich am sinnigsten angefühlt hat, nämlich dass so ein Darm auch ein Gedächtnis hat. Und so wie du die ersten 4 Jahre so geprägt worden bist mit dem, was du da isst, ist normalerweise das, was du im Leben lang irgendwo erfolgst, ne? Und viele versuchen das irgendwie zu durchbrechen. Da bin ich zu wenig Experte, aber rein aus von außen betrachtet, aus der Logik her macht es gar keinen Sinn, weil wenn irgendwas geprägt ist, dann sollte man es vielleicht auch in die Richtung aber beibehalten. Aber da gibt es wahrscheinlich wieder genug, die jetzt zuhören und sagen, völliger Schwachsinn. Und deshalb, also ich bin da gleich, aber das war das für mich das erste Mal, wo ich gesagt habe, wo ich ein Gefühl gehabt habe, ey, es stimmt. So wie du ja Verhaltensmuster ja auch geprägt wirst von durch Eltern, durch Umfeld, ist natürlich der Darm auch was geprägt wird, ne?
Die Gesamtsumme der Bakterien im Darm, des Mikrobioms, wird vor allem in den ersten 3 Lebensjahren festgelegt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Eine der faszinierenden ist, es waren Zwillinge. Und der eine Zwilling war recht schlank und der andere war übergewichtig. Und die haben eine Stuhltransplantation vorgenommen. Also die haben quasi die Darmbakterien von dem einen beim anderen eingepflanzt und umgedreht. Und innerhalb von Monaten danach hat der schlank war, zugenommen. Und der übergewichtig war, hat abgenommen. Also diese Gesamtsumme der
Krass.
Bakterien und unserem Darm hat einen riesen Einfluss. Also ein weiterer interessanter Punkt ist da, verschiedene Kohlenhydrate haben einen unterschiedlichen Effekt auf dein Blutzucker. Da gibt es so statistische Analysen, glykämische Last, glykämischer Index, hast du vielleicht schon mal gehört. Also sowas wie zum Beispiel Weizenbrot oder Weißbrot hat einen größeren Anstieg auf den Blutzucker als Zucker, während dann sowas wie Reis geringeren Anstieg hat und sowas wie Gemüse den geringsten Anstieg. Ich mache relativ viel Blutzuckermessungen und Statistik ist gut, aber es gibt eben statistische Abweichungen. Also da gibt es die können Eis essen und der Blutzucker geht gar nicht hoch und dann essen sie Trauben und der Blutzucker explodiert. Oder die Haferflocken essen, Blutzucker passiert gar nichts und dann essen sie Karotte. Oder sowas wie Tomate, wo fast kein Zucker drin ist und der Blutzucker geht hoch. Und unter anderem eine weitere Art von Tests, die ich in der Praxis mache, sind so Mikrobiom-Tests, wo dann im Endeffekt eine Stuhlprobe auch getestet wird, wie reagiert sie auf verschiedene Lebensmittel. Und was da oft korreliert, ist, dass wenn dein Mikrobiom reagiert, du ebenfalls bei dem Blutzuckertest eine Reaktion hast. Das heißt, wie quasi die Lebensmittel mit den Bakterien im Darm reagieren, spielt eine Riesenrolle, was dann tatsächlich im Blut passiert. Da gab es auch eine faszinierende Untersuchung von einem deutschen Arzt in den 50ern in der Karibik. Da gab es einen Stamm, die haben nur so von so Süßkartoffel-Yams gelebt. Was natürlich recht schwierig ist, weil da ist fast kein Protein drin. Was der herausgefunden hat, dass die Bakterien im Darm hatten, die imstande waren, aus den Kohlenhydrate, aus dem Wurzelgemüse, Protein herzustellen. Und ein
Okay.
ähnliches Beispiel sind Tiere. Also was oftmals, gerade wenn wir das vegane Thema aufgreifen, was oftmals unterschätzt wird, diese Tiere essen ja fast nur Pflanzen. Aber der Hauptmakronährstoff, von dem ein Tier lebt, ist Fett. Bei den Pflanzen ist ja kein Fett drin. So, wo kommt dieses Fett her? Es sind die Bakterien im Darm des Tieres, die aus diesen Pflanzen Fett herstellen, was der Darm des Menschen nicht kann. Also dieses Thema quasi wie der Charakter der Bakterien im Darm spielt eine Riesenrolle darauf, wie du gewisse Lebensmittel verstoffwechselst.
So, ich bin ja ein Fan vom Pareto-Prinzip, also 80-20, deshalb es gibt ja hunderte Ernährungsberater, die dank dir, die sagen, sie wissen alles. Ich sage immer, also im Endeffekt sind wir so 20, wenn du 80% irgendwo richtig liegst, ist okay. Und es gibt ja auch im Sport, zum Beispiel, ich habe einen Fußballer, der hat einen Mannschaftskollegen gehabt, der kam über einen Laktatwert über 3,3 nie raus. Das ist eigentlich für Profisport nicht geeignet, ne? Aber wenn die Training gemacht haben oder Läufe gemacht haben, als alle auf den Boden geklickt haben, ist er immer noch gelaufen.
Das ist ein guter also Skilanglauf oder so wäre ein Sport für ihn, Eisschnelllauf.
Ja, und der Trainer damals, der war weiße und immer wenn die Laktattest gemacht haben, musste der nicht mehr mitmachen. Jetzt hat keiner verstanden, wie der mit 3,3 Bundesligaspieler war und wirklich Pferdelunge, sogenannte Pferdelunge hatte. Ne? Das war dann witzig, wenn der Trainer sagt, okay, wir machen Laktatwert, aber du geh Kaffee trinken, also die brauchen wir nicht.
Es gibt diese Ausnahmen, gerade ja, neben dem Mikrobiom ist das Thema Enzyme. Also da gibt es so ein paar Finnen, die haben so einen Enzymdefekt und die eben auch dieses Laktat extrem effizient abbauen. Oder also das Beispiel in Kenia gibt es 74 Stämme. Fast alle von diesen Top-Ausdauerläufern kommen aus einem von diesen 74 und die haben in quasi untrainiertem Zustand schon einen VO2 Max von 70, während ein durchschnittlicher untrainierter Mann einen VO2 Max von 35 hat. Das heißt, die kommen einfach, ohne dass da schon was entwickelt ist, haben die einfach. Ja. Das ist nicht der 5-Liter-Motor, sondern das ist quasi der 1-Liter-Motor, der mit
Ja.
ganz wenig Sprit ganz lange fahren kann.
Ich habe das damals in meiner Trainerlaufbahn auch bei einem Tennisspieler gehabt. Der hat als Jugendlicher alle große deutsche Turniere gewonnen und dem hat immer gesagt, du bist konditionell schlecht, weil der immer brutal schnell einen brutalen hohen Puls hat. Aber als alle anderen, weil viele deutsche Trainer ja im Tennisbereich damals so viel hilft viel und wer nicht kotzt, hat schlecht trainiert. Und als alle anderen schon tot waren, ist er immer noch gelaufen. Und so ist der natürlich irgendwann im Laufe des Alters immer schlechter geworden, weil man ihm immer auch suggeriert hat, du bist konditionell schlecht. Und dann hat er natürlich immer mehr gemacht, logischerweise, nicht? Aber der Puls ging nicht runter. Und das ist ja auch ein Phänomen, nicht? Wo wir dann einfach dann von irgendwelchen Werten ausgehen, du bist einfach schlecht. Wir hatten es ja eingangs bei Bayern oder so, wo dann eine Aussage getroffen wird, du bist nicht gut genug, das ist die Botschaft, nicht? Und im Endeffekt fängt dann das Verhältnis oder die Spirale an, wo dann die Leistung irgendwann abwärts geht. Nur weil man halt anders tickt, weil der
Das
tickt wohl
Individuum.
offensichtlich anders wie mit dem Ernährung genauso und da gibt es überall diese Ausnahmen.
Das, was bei der Ernährung und diese Thema Glaubenssätze, also, die Ernährung ist am Ende vom Tag ist recht simpel. Die individuellen Unterschiede sind relativ groß. Individuelle Unterschiede müssen in der Praxis erarbeitet werden, aber die Grundidee von Ernährung am Ende vom Tag ist auch, die Aufgabe von einer Mahlzeit ist eine von zwei. Entweder sie gibt dir Energie oder sie entspannt dich. Aber wenn sie eins von beiden nicht tut, dann war die Mahlzeit nichts für dich. Und wenn du halt zum Frühstück, ne, Haferflocken essen kannst und danach fit bist, gut. Wenn du halt zum Frühstück Haferflocken isst und danach müde bist, nicht gut. Zu oft hat man dann aber eben ne, diese Glaubenssätze so, ich muss weniger essen. Also
Genau.
sicherlich einer der ersten Phasen in der Geschichte der Menschheit, wo es sich geschickt hat, wenig zu essen.
Ja.
Davor war mehr, so quasi Wohlstand war viel Essen. Frankreich,
Ja,
ne?
zum Beispiel.
Das Römische Reich. Und heutzutage ist oftmals, ich esse wenig, ich esse wenig. Und auch das dann eine Herausforderung zu jemandem zu erklären sei, viel essen ist nichts Schlechtes. Es geht darum, das Richtige zu essen. Und es geht natürlich auch darum, nicht zu viel zu essen. Gerade auch diese Zielgruppe der ambitionierten Mit-40er, die irgendeinen Job haben, wenn du teilweise rechnest, was die essen. Da fragst du dich, wie überleben die ihren Alltag? Aber es sind eben so Glaubenssätze oder auch Frauen ist oftmals, ich muss weniger essen, ich muss weniger essen. Und wenn du dann mal rational anschaust, wie viel da tatsächlich gegessen wird, es ist einfach nicht viel. So. Also, der Angestellte im Management, der so einen Petsi-Ball verschluckt hat, also dann so einen Bauch hat wie so ein Petsi-Ball, und dann sag ich, ich esse halt gern. Und dann, wenn du da mal eine Woche guckst, was der isst, der isst jetzt nicht super wenig, aber er isst auch nicht super viel. Er isst nicht so viel, dass das diesen Petsi-Ball rechtfertigt. Gleichzeitig ist es aber seine Einstellung gegenüber der Ernährung und diese Leitsätze, der innere Monolog, dass er gewisse Grundregeln, so weniger essen ist besser. Oder von der Pizza nehme ich zu. Oder
Genau.
also diese Dogmen.
Die haben ja letztendlich auch Einfluss auf das Gesamtsystem Mensch, ne? Man hat ja, der Mensch besteht ja unheimlich viel aus Wasser. Also, weißt du mehr, wie viel Prozent wir an Flüssigkeit bestehen, aber hohe.
70%.
So, ne? Da
Ich
gibt es ja.
hoffe. Ich
Sowas
hoffe,
um den
ja.
Rerum habe ich auch mal gehört, aber ich wollte mich nicht blamieren, deshalb wollte ich
Ja.
dir den Stab zugeben. Na, aber worauf es drauf ankommt, also, da gibt es einen japanischen Fotograf Yamamoto, und der ja so diese Versuche gemacht hat, wie sich Wasserkristalle verändern, wenn sie zum Beispiel mit Trash Metal oder mit Beethovens 9, das ist glaube, oder einfach nur, wenn man einen Satz oder ein Wort auf einen Zettel schreibt und es draufsetzt und wie sich da die Kristalle des Wassers verändern. Und da hat er auch festgestellt, dass wenn man Liebe hinschreibt, das Kristall ganz anders aussieht, als wenn zum Beispiel Hass oder Krieg drin ist. Ne? Also ganz spannende Thematik, kann man bei Dr. Google nachgucken. Ne? Gibt es natürlich viele, die sagen, ja, esoterischer Kram, ne? Aber letztendlich ist es einfach nachvollziehbar. Und das immer, kann man ja überlegen, also wenn ich sage, ey, ich esse zu viel, also habe 70% Wasserglaubenssatz, wenn man das jetzt transformiert, ist doch klar, dass das nicht gut ausgeht. Und wenn man die ganzen Glaubenssätze ja sowieso mal anschaut, auch das zu dem Thema, wer bin ich, ne? Und wie tick ich dann? Was sind Glauben? Wie tick ich, sind ja auch Glaubenssätze, ne? Und wenn man da mal aufräumt, ist schon spannend, was dann auch mit einem selber passiert, ne? Weil wir sind halt maßgeblich geprägt erstmal von den Eltern, von der Generation. Und letztem und oftmals leider auch zu viel von der Umwelt. Und den äußeren Faktoren. Also von daher, wir zwei kennen es ja schon ein bisschen, wir haben eine Vorliebe für gutes Essen und guten Wein, und ich glaube nicht, was wir einmal gesagt haben, ja, das sollte man jetzt nicht mehr essen oder trinken. Und im Endeffekt, wir genießen es, und
Ja.
letztendlich ist doch, ob ich jetzt 5 Gramm mehr habe, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern letztendlich, das macht Spaß. Also tu das, was dir Spaß macht. Und wenn es halt auch in Maßen, also in Balance, wenn natürlich, wenn wir jetzt jeden Abend 2 Flaschen Wein trinken und 7 Gänge essen, dann ist natürlich vielleicht auch nicht ganz so gesund, ne? Aber letztendlich ist es ja die Balance da, dass man es in Maßen einfach auch macht, ne?
Weil da ist auch nicht mehr der Genuss da. Das ist auch
Genau.
oft so ein Punkt, ist so, Beispiel, dein Lieblingsessen ist Lasagne. Jetzt stell dir vor, dass du 2 Wochen lang jeden Abend Lasagne essen musst.
Nee.
Das macht dann, na,
Genau.
vor allem, je älter du wirst, je jünger wird, desto gleichmäßiger kann man essen. Aber selbst ne, je älter man wird, desto weniger Begeisterung hast du noch dafür.
Das ist so. Deshalb sind wir wieder beim Thema Balance auch da, ne? Und mit so einfachen Beispielen kann man es natürlich auch wirklich auf eigene Verhaltensmuster, auf die Ernährung, auf das Thema Sport machen. Ne? Wenn du gern Sport machst aber jeden Tag zweimal am Tag Sport, ist irgendwann auch kein Spaß mehr. Wenn du nicht gerade Profi bist, ne? Oder außer du
Ja.
kompensierst halt viel, ne?
Aber auch selbst da, das ist auch so, was manchmal interessant ist, so wie viele Profis machen tatsächlich noch gerne ihren Sport?
Also ich habe ja, wie gesagt, viele Fußballer, viele
Ja.
Sportler, und was erschreckend ist, Wolfgang, was ganz erschreckend ist bei Fußballern, dass die, wenn die Spielformen im Training machen, wo es nicht um Geld geht, die spielen nicht mehr, um zu gewinnen. Das trainieren die nicht. Ich habe ja viel mit Fußballer zu tun. Einstellung zum Training, ja, das Training, wo Tag macht, das halt gemacht ist. Ne? Und aber die in den Ursprung, wenn du auf dem Bolzplatz kickst, warum hast du gekickt? Weil es Spaß macht und weil du gewinnen willst.
Klar, Tore
Ne,
schießen.
da hast du dich gekloppt im
Ja.
Zweifelsfall, ne, wenn du verloren hast. Ne? Und heute, die spielen nicht mehr, um zu gewinnen.
Im Training.
Im Training, ja. Aber ist ja klar, wenn du es im Training das nicht mehr trainierst, um zu gewinnen, zu spielen, ne, ist doch klar, dass du dein System am Wochenende so dermaßen hochfährst und dann natürlich, wenn du dermaßen hochgefahren hast, natürlich auch wieder runterfährst. Und dann wundern sich viele, dass sie total platt sind. Ne, und auch viele in anderen Sportarten, dass das Thema gewinnen wollen, auch im Training, viel zu wenig Raum hat. Aber um was geht es denn im Profisport? Also ich mache ja nicht Profisport, damit ich 500er Weltrangliste im Tennis bin, sondern es geht ums Gewinnen.
Hast du die Michael Jordan, Chicago Bulls Last Dance Doku
Ne.
gesehen? Die musst du anschauen.
Der erzählt wahrscheinlich selber, ne?
Ja, vor den Spielen hat er noch mit den Ordnern in den Kabinen so um Münzen, so Münze an die Wand werfen und der die Münze ans nächste an die Wand wirft, hat gewonnen.
Ja, genau.
Und hat mit denen da noch ein paar Dollar gezockt und
Ja.
wehe, er hat verloren. Dann war.
Das passiert komischerweise in Kabinen, dann machen die gerade so Fußballtennis und Kohle und so, ne? Aber was ist dann aber so das Eigentliche, warum sie es eigentlich machen, ne? Krass, ne? Und ich habe einen Klienten gehabt, war Trainingspartner mit Roger Federer. Und für Federer war klar, dass er gegen Nummer 12 der Welt einfach gewinnt. Also der hat dann gesagt, er ist besser wie er, sondern er hat gesagt, gegen den gewinne ich halt, weil ich weiß, wie der spielt, ich weiß, was ich kann und gegen den gewinne ich. Punkt. Und das finde ich halt cool. Und das siehst du ja auch wieder, diese Weltklasse-Leute, wo es einfach ums Gewinnen geht. Und auch die Challenge auch da zu gewinnen ist. Und warum machen die es eben, um zu gewinnen? Und wenn man jetzt, sagen wir mal, die NLZs, aber die 16, 15, 16, 17, 18-Jährigen mal einen Lügendetektortest anschaut und fragt, sag mal, um was geht's denn überhaupt? Und dann wird keiner sagen, ums Gewinnen. Sondern um Entwicklung, also entwickeln und du musst alles können, du musst breit ausgebildet sein. Ne? Aber so, was ist dein Bestes und warum spielst du überhaupt? Dann kommen dann, ja, ich will Bundesligaspiele werden. Aber nee, aber warum sagst du nicht gewinn? Warum machen wir es doch?
Ja.
Und das ist krass.
Eine Antwort, die sich nicht schickt.
Okay. So kann man es vielleicht, also könnte man es vielleicht auch sehen, aber letztendlich darum geht's.
Ja, 100%.
In jeder Sportart, also du kennst so einen Profisportler, der nicht, wo es nicht ums Gewinnen geht, aber wie oft trainiert der das im Training zu gewinnen? Na, kann man sagen, Routine lässt nach, bla bla, Kollege, alles
Na
drum und
klar.
dran. Ne?
Das Interessante ist ja gerade bei jemand, der länger trainiert, was dann automatisch Leistungssport mit einschließt, wie du schaffst, eben Trainings- und Wettkampfbegeisterung, vor allem Trainingsbegeisterung ist noch schwieriger, aufrechtzuerhalten, ja, dann eben aufrechtzuerhalten. Insbesondere in so einem Sport, was ja interessant ist beim Fußball, ist, dass die Zeit, die zur Entwicklung notwendig ist, um auf diesem hohen Niveau anzukommen, höher ist als bei quasi jedem anderen Sport. Also du musst ja sehr früh anfangen und du musst sehr viel Trainingszeit haben, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, da oben anzukommen.
Ja und nein. Ich
Also
meine, das sind ja die neuen
ja.
Philosophien, die jetzt da ist. Klar ist natürlich, haben andere Länder mehr, ich weiß nicht, wie der heißt, dann hat er erzählt, ja gut, wir haben zu wenig Spielzeiten, ist okay, aber dann darum geht es ja letztendlich. Dann lass sie einfach kicken, wenn die klein sind. Und im Endeffekt geht es ja darum, je früher, wenn du früh Sport machst, willst du ja Spaß haben und du willst gewinnen. Und du willst am Ball sein. Also ist es wichtig, dass wir mit 12 technisch perfekt sind, mit 14, nein, ist es nicht. Weil, sag mal, es gibt viele mehr, im Tennis war Deutschland immer Serien-Europameister U12. Aber es hat nicht ein einziger von den U12-Europameistern irgendwann mal in die Weltklasse geschafft. Sondern letztendlich geht es einfach um Gewinnen, Spaß haben bis zur Pubertät. Und ab der Pubertät, nach der Pubertät, da entscheidet sich überhaupt, in welche Richtung es geht. Und da ist aber das Gewinnen ja immer noch wichtig. Aber da sind die meisten schon verbrannt.
Die Gesamtmenge ist ja, je öfter du was machst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du die Begeisterung verlierst. Und wenn du Fußball als Extrembeispiel nimmst, also bei den Olympischen Spielen, da gibt es die Statistik, da sind es 6 Jahre. Also der durchschnittliche Olympiateilnehmer trainiert seinen Sport 6 Jahre, um zur Olympia zu fahren. Wenn du einen Fußball vergleichst, wenn du mit 5 anfängst, mit 11 spielst du nicht Bundesliga. Ja, so. Also du musst quasi sehr früh anfangen und du brauchst grob diese 15 Jahre, in denen du auch relativ viel deinen Sport machst. Also Fußball ist jetzt auch kein Sport, wo du mit 5, 6 Stunden die Woche irgendwo hinkommst. Oder mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe mal vor Jahren mit einem gearbeitet und der ist ein Jahr Bob gefahren, Weltmeister geworden, zweites Jahr Bob gefahren, Vize-Olympiasieger geworden. Und zwischendrin hat er noch Deutscher Meister, Europameister, Weltcup, also quasi alles, alles gewonnen. Das ist ein Sport, wenn du dann die entsprechende körperliche Grundlage hast, dann ist der technische Anspruch, also plus minus 30 Meter einen Bob zu schieben und reinzuspringen, der technische Anspruch ist ein anderer, als mit zwei Füßen einen Ball zu handeln und zu verstehen, wie sich 21 andere Leute bewegen und wie ich mich da bewegen muss, dass das funktioniert. Und je häufiger du eben einen Sport machst, also jeder, der Krafttraining ein Weilchen macht, das dauert keine 5 Jahre, dass da irgendwo so eine Phase kommt, wo du halt viel trainiert hast. Und dann ist irgendwann mal so, ja, in dem Fall hören halt viele aus, wären halt gerade im Profisport, so, was mache ich sonst? So, damit verdiene ich mein Geld, habe zwar keinen Spaß mehr dran, aber ja, so.
Aber ich sage gerade so mal dein Beispiel, ist gut mit Bob. Ne? Letztendlich, wenn du da vorne Pilot bist, ne, dann musst du ein unfassbares Gefühl haben. Und das hat man oder man hat es nicht. Ne? Im Fußball ist es so, dass natürlich andere Länder uns nicht nur überholen, weil die viel mehr Trainingszeiten haben, weil wir hatten früher auch nicht mehr Trainingszeiten oder auch nicht mehr Ballzeiten, sondern es geht einfach darum, wir können mit bestimmten Menschentypen nicht mehr umgehen. Wenn wir jetzt mehr trainieren, haben wir nicht automatisch mehr bessere Fußballer. Und das ist zwar gut, dass wir das machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, was machen wir mit den Unterschiedsspielern? Und unser beliebtes Beispiel, wir haben es schon mal erwähnt, mit Messi, ne? Es wird es in Deutschland nie geben, dass ein Fußballer 6,5 Kilometer läuft. Und das schon mit 16, mit 17, mit 18, ne? Selbst wenn er ein Unterschiedsspieler ist, das wird es in Deutschland nicht geben. Also wir haben Unterschiedsspieler, ne? Die, wenn sie gut betreut sind oder gut in einem intakten Umfeld, das auch dann ausleben können, aber leider im Endeffekt viel zu wenig. Und dann bringen natürlich mehr Ballzeiten ohne nichts. Weil wir werden in der Breite besser, das ist sicherlich richtig. Wir haben eine bessere Ausbildung, sicherlich auch richtig. Aber wir haben dann nach wie vor immer noch ein Thema mit der Spitze. Mit den Unterschiedsspielern. Und da dürfen wir halt lernen, da müssen Trainer dazulernen, da müssen Trainer sich öffnen, wie ticken die überhaupt? Wie integriert es in einem Training, wo alle gleich sind, aber doch nicht gleich sind? Weil es ist ja nur jeder Fußballmannschaft so, bei 28 Leute sagen wir, alle werden gleich behandelt. Natürlich werden es nicht alle gleich behandelt. Alle sind gleich, aber es gibt halt welche, die gleicher sind. Na, und da ist einfach viel Aufklärungsarbeit nötig. Die haben wir leider nicht. Noch nicht.
Noch nicht. Vielleicht schafft dieser Podcast das Thema noch mal etwas in den Vordergrund zu rücken.
Apropos, Wolfgang, du musst mal einen Post machen. Wir haben hier Belehrung. Es sind über 60.000, die den ersten
Ja,
gehört haben.
genau, die erste Folge. Wir haben über 60.000
Über
Hörer.
60.000. Das ist
Ja.
krass.
Ja.
Und es ist auch krass, wie oft ihr auf den angesprochen wird. Da bin ich echt mega dankbar dir, dass du da uns die Plattform gibst, über diese Themen zu reden und dass es vor allen Dingen auch so interessant ist, ne?
Ja, das Feedback auch, ja. HSB und das Thema Glaubenssätze sollte mehr in den Fokus gerückt werden, weil es für viele so wichtig ist, dass es vorangeht.
Kamen ja auch spannende Fragen. Und wie du gesagt hast, 80% neben der wäre es Holger. Geht um das Thema, ne?
Cool. Aber ich würde sagen, für diese Folge und die Themen machen wir für dieses Jahr ein Häkchen dran.
Wir müssen noch die Fragen, müssen wir noch mal gucken, ob wir alle
Sollen
Fragen
wir
haben.
mal gucken, vielleicht haben wir noch eine.
Ich glaube, das sind noch ein oder zwei, wenn ich mich recht erinnere.
Hast du eine im Kopf? Wir haben noch einige Fragen, die wir
Und wenn wir
nicht.
die schon, wenn wir die schon ausloben, sollten wir sie vielleicht auch
Genau.
beantworten.
Eine, die ich ganz interessant fand: Tipps gegen ausgebranntes Gefühl nach viel sozialer Interaktion im Berufsalltag.
Recovery Time zum einen, also wirklich Natur. Ich würde auch mal gucken, Supplements, inwiefern da Supplements genommen werden.
Magnesium.
Magnesium zum Beispiel, und kannst du viel mehr drüber erzählen. Aber da, die brauchen auch mehr, verbrauchen auch mehr, also brauchen auch deswegen mehr und brauchen aber mehr Recovery Time.
Und dann quasi Recovery Time finden, die tatsächlich Recovery Time ist. Nicht FIFA spielen
Genau.
oder Call of Duty für 6 Stunden.
Genau. Oder halt dann letztendlich in die nächste Belastung reingehen, was viele machen, irgendwelche Kompensationen wie Ausdauersportarten oder irgendwas in der Richtung. Würde ich es nicht machen. Also alles das, wo das System hochfährt. Und mein beliebtes Beispiel ist letztendlich Kampfsport. Es gibt zwar Studien, dass es nichts gibt, was das Nervensystem schneller runterholt, wie auf eine Bratze einhauen. Ist auch relativ
Macht
einfach
Sinn.
erklärbar, ne? Wenn du schnell bist oder wenn du ein Feuer hast mit viel Energie, wie kriege ich es am einfachsten aus? Schmeiß Dynamit rein, ne? Also nimm halt noch mehr Energie rein, ist Ende. Und so ist ja auch, ne? Wenn du schnell bist und in so eine Bratze voll eindonnerst, am besten noch mit so einem Schrei und mit dem lauten Ausatmen noch unterstützt, du kriegst nichts schneller eine Emotion raus und wenn eine Emotion draußen ist, fährt das System ja runter, ne? Leider hat dieses Kampfsportthema in Deutschland immer so ein Geschmäckle halt noch, oder wenn es dann. Aber wir haben ja mit Erlehren, mit unserer Firma integrieren wir ja Kampfsport in Seminarinhalten mit Führungskräften. Und es ist erstaunlich, wie gern die das auf einmal alle machen. Weil das ist halt doch in uns das Thema zuhauen und kämpfen. Ne?
Es kommt auch mehr und mehr in den Vordergrund. Also mitgekriegt, Mark Zuckerberg
Ja, genau, gegen Elon.
macht MMA, also
Ja.
trainiert ja aktiv MMA, hat auch einen Jiu-Jitsu-Wettkampf gemacht und dann hat er Elon Musk herausgefordert. Kommt es wahrscheinlich nie zu.
Oh, wäre spannend. Aber gut, MMA ist natürlich schon das Krasseste, was man dann auch in der Hinsicht machen muss. Und das ist wiederum, würde ich nicht unbedingt als Ausgleich nehmen für gestresst im Berufsalltag. Da geht es einfach nur um dieses Thema, so in so eine Bratze eindonnern und die Emotionen rauslassen.
Und dann eine weitere Frage, Umgang mit Niederlagen oder Kritik. Die ist mir auch noch aufgefallen.
Im Endeffekt ist es so, dass du natürlich zum Thema HSP deutlich verletzbarer bist wie der normale, in Anführungszeichen, normale Mensch. Und im Endeffekt, der erste Schritt ist, dass sie das benennen, welche Befindlichkeit dahinter ist. Befindlichkeit ist irgendeine Angst immer. Und das kannst du immer auf irgendeine Angst reduzieren. Meistens ist es nicht gut genug sein, Versagen und Ablehnung. Teilweise auch Existenz. Also gibt nicht so viele Befindlichkeiten, wo du es runter reduzieren kannst. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen haben, das zu benennen und vor allen Dingen, dass ich das haben darf. Also erstmal benennen, ja, da gibt es, ich habe, da ist. Das ist eine Angst, nicht gut genug zu sein zum Beispiel. Die Bestätigung, ja, ich darf die haben. Und das Dritte ist ja, ich habe die. Also ich darf, also ich erlaube mir oder ich darf. Bei manchen hilft das Thema, ich darf die Angst haben, bei manchen hat es auch geholfen, ich erlaube mir die Angst zu haben und dann die Bestätigung, ja, ich habe die. Und wenn du das ein paar Mal trainierst, wirst du sehen, dass die Angst weniger wird. Außer wenn sie jetzt traumatisch besetzt ist. Den Weg machen leider die wenigsten. Die meisten drücken es weg. Und alles, was sie wegdrückt, kommt auf einer anderen Ebene wieder zurück. Und wenn ich bestimmte Emotionalität nicht auslebe, kommt irgendwann mal der Schmerz, was ja bekanntermaßen auch eine, befinde ich auch ein Gefühl ist, ne?
Oder auch wieder dieses Erkennen, Benennen,
Genau.
Akzeptieren.
Da war jetzt auch eine spannende Frage noch zu dem Thema Sex drin, was einer
Ach so,
geschrieben
ja.
hat.
Die war relativ weit weg und
Ja.
es zwar,
Aber die fand ich ganz spannend oder ganz.
ich finde sie gerade nicht, es sind zu viele, aber
Das eine war, wie viel Sex man in der Woche, wie viel gesund oder was ist, ne?
genau, optimale Frequenz von
Genau.
Sex pro Woche für hormonelle Balance.
Genau, für hormonelle Balance. Und das erste Thema ist ja, wenn es mal wieder eine Regelmäßigkeit wird, haben wir ja gesagt, es ist natürlich kein Spaß mehr. Und dann ist da, warum es interessant ist, Sex ist oft eine Kompensation für gestresste Leute. Weil letztendlich, vor allen Dingen wir Männer, nach dem Orgasmus letztendlich das komplette System runterfährt. Und viele machen das dann wirklich, dann brauchen das oder machen das oder brauchen das oder wie die einen nehmen Drogen, die anderen saufen. Und viele nehmen es dann zu dem Thema Sex, um eben runterzukommen. Dann hat es aber mit Sexualität, ich habe Spaß und Freude dran, ist dann eher sekundär, sondern das primäre Thema ist die Kompensation, wie kriege ich meinen Stress runter. Deshalb, da gibt es keine Regel. Am wichtigsten ist, dass ihr einfach Spaß dran habt.
Der rationale Teil von mir hätte jetzt gern eine Zahl gehabt, auf 2 Kommastellen genau.
Der emotionale Teil von mir sagt, gibt es nicht. Ja, und dann gab es noch eine Frage zu dem Thema, was ich wichtig finde, Literatur. Und zwar, da gibt es, haben wir ja gesagt, einmal das letzte Mal schon von Luca Rohleder, die Berufung für Hochsensible. Dann gibt es von der Dr. Andrea Brackmann, hochbegabt und hochsensibel, das ist dann ein bisschen ein wissenschaftliches Werk. Einige von den Zuhörern weiß ich, dass sie extrem begabt sind. Das Buch gibt es auch von der Frau Dr. Brackmann. Was sehr gut ist, ist auch von Luca Rohleder, dass die Liebe empathischer Menschen, das sind eher für die Frauen oder für Leute, die jetzt mehr über die Emotionen wissen wollen. Das andere Buch ist eher sehr rational geschrieben. Was sehr gut ist, ist von Elaine N. Aron. Sind sie hochsensibel? Da gibt es so die Merkmale drin und vor allen Dingen geht es dann auch wie so Hilfs, was mache ich jetzt eigentlich da damit? Das sind so aus meiner Sicht die besten und effizientesten Bücher, bis dann demnächst irgendwann mal meins kommt zu dem Thema HSP, also hochsensibel, hochbegabt in Führungsebene und Profisport.
Großartig. Das war gerade ein Announcement, davon wusste ich auch noch nichts.
Ja, das wird kommen.
Zeitnah?
Ah, ich muss noch
Nächste
gucken.
Woche?
Nee,
Nächste
ja,
Woche.
das ist vielleicht nicht ganz so schlecht, nicht ganz so schnell, aber bin da schon relativ weit in der Konzeption.
Cool.
Der Verlag hat im Prinzip auch schon gesagt, ja gut, kann er sich gut vorstellen. Nur muss ich noch ein paar, weil ich da auch ein paar Interviews führen will, muss ich noch gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Aber wird kommen.
Großartig. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch wenn es, keine Ahnung, wie lange es dauert noch, aber es kommt.
Erfahrungsmäßig mit Büchern immer etwas länger als ursprünglich
Ja,
geplant.
ich denke mal 2 Jahre, ein bis
Ja.
zwei Jahre.
Ja.
Bis dahin wird das Thema auch noch sagen, salonfähiger. Und letztendlich, es gibt halt viele, die jetzt, und es gibt noch nichts, was jetzt für die, ich nenne es immer Freaks oder Hochleistungsmaschinen irgendwo, dass die sich einfach besser verstehen. Und mein Ziel ist letztendlich, dass das Thema salonfähig wird.
Ist ein gutes Ziel.
Ist mein Sinn bei meiner Arbeit, warum ich auch hier bei dir sitze. Nicht, weil es geil ist, sondern weil es einfach ein Medium ist, was jetzt 60.000 haben sich schon mit dem Thema beschäftigt, finde ich mega.
Wenn man überlegt, wenn die in einem Raum wären, das ist ein Fußballstadion von.
Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Podcasts jetzt 60.000 mal so haben, ne? Da hörst du
Ja,
Wolfgang.
das ist. Du nimmst die Folge.
Ja.
Oder ja. Wir haben ein paar Hörer. Vielen Dank auch an die Hörer.
Ja, auch euch draußen, auch vielen Dank auch dann immer wieder, dass das Thema HSP und Hochbegabung so viel Fragen auch aufwirft, sich so viel Resonanz auch hat und es kommen immer wieder neue Themen, neue Erfahrungen und deshalb freue ich mich auch, dass wir hier wieder ausführlich drüber sprechen konnten.
Holger, vielen Dank, dass du Gast warst. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Espresso-Pause
Ja.
und dann hören wir uns in einer Viertelstunde, beziehungsweise für alle Hörer, nächste Woche wieder.
Genau, so machen wir das. Danke dir, Wolfgang.
Ciao und gute Woche.
Ciao, gute Woche euch, gute Zeit.